Überlandflieger, der Podcast.
Ja, hi zum Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke. Heute eine neue spannende Folge mit ja, Lebenswegen, Geschäftsideen, kuriosen Geschichten aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Und heute habe ich gleich zwei Gäste, Simon und Greta, beide in Porta Westfalica aufgewachsen. So viel kann ich schon mal verraten, aber am besten stellt ihr euch selbst einmal vor.
Ja, also ich fange einfach mal an. Ich bin Simon Brettauer, bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Porta Westfalica und jetzt sind wir wieder da. Und wir arbeiten in der Portamühle und machen dort weiter und bilden die nächste Generation ab.
Genau, und mein Name ist Greta Fahrenhorst, ich bin 24 Jahre alt. Freue mich auch voll, dass wir gefragt wurden, heute hier mitzumachen, weil wir auch ja, gerne auch selber zu Hause oder auf langen Autofahrten Podcasts hören. Wir beide bilden zusammen die neue Generation der Portamühle, haben ein paar Stationen außerhalb Porta Westfalicas gehabt und sind jetzt auch wieder zurück und genau.
Klassische Überlandflieger, ne? Also hier aufgewachsen, unterwegs gewesen und nach Hause gekommen. Und mehr Mühle geht ja schon fast nicht als Mühlenkreis. Und jetzt euer Mühlenprojekt, wo wir auf jeden Fall drüber reden wollen, über die Portamühle. Die hat ja tatsächlich auch ein bisschen eure Kindheit geprägt, wenn ich richtig informiert bin. Wie sieht so eine Kindheit rund um die Mühle aus? Ich kenne das nur von den Mahl- und Backtagen.
Ja, genau. Also ich bin ja in der Mühle aufgewachsen. Also Simon kam ja ein bisschen später dazu, aber ist inzwischen auch schon ganz schön lange dabei. Hat es auch schon so seit der Jugend mitbekommen.
Ich bin eher ein bisschen da reingestolpert.
Genau, Simon wurde von mir
hoppla.
mit reingezogen in diese Müllerei. Ja, also ich muss sagen, als Kind hat man das schon so ein bisschen wie so einen Spielplatz wahrgenommen natürlich. Also das war alles super spannend und hat oft irgendwie auf dem Hof die LKWs gesehen oder einen Gabelstapler mal irgendwie gesehen. Also es war einfach immer so ein Ort, wo ich immer als Kind hinkommen konnte, weil mein Vater zum Beispiel, also der war vor uns die Generation, den ganzen Tag sozusagen gearbeitet hat und ich ihn aber jederzeit in seinem Büro besuchen durfte. Und ich glaube, das war ja, früher natürlich eher so ein bisschen dieser spielerische Einblick. Ich habe ihm damals einen Briefbeschwerer, also den hat er mir geschenkt und ich hab ihm dann den zurückvermietet. Und das war dann immer so unser Ritual, dass ich immer so die Miete abgeholt habe alle paar Wochen.
Bestand die aus Mehl, oder?
Nee, das waren schon so 50 Cent oder so.
Das lässt tief blicken.
Ja. Geschäftsfrau durch und durch.
Erstmal geschenkt bekommen und zurückvermieten. Ja. Genau, und dann, ja, weiß ich nicht, hat man früher mal auf dem Kopierer oder so seine Hände kopiert mit meiner Schwester oder irgendwie sowas. Also wir haben da immer ja, im Büro ein bisschen gespielt und das war so der Einblick früher.
Kann man sagen, dein Papa ist klassischer Müller gewesen?
Genau, ja, also beide meine Eltern. Also mein Vater und also sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind beide Müllermeister. Und auch alle Generationen davor. Also bei meiner Mutter, ich glaube, sie ist die 6. Generation, mein Vater ist die 4. Generation. Meine Mutter kommt aus einer Mühle aus dem Rheinland und mein Vater eben hier aus der Gegend. Und ja, es waren alle Müller. Ich weiß nicht, ob das immer freiwillig war.
Also, früher wahrscheinlich mal eine Zeit lang nicht, da war das dann ja klar, was der Vater macht, ja. Das macht die nächste Generation, ne?
Genau, also die Müller haben dann irgendwie alle weitere Müller geheiratet oder Müllerinnen.
Ich habe keine Mühle.
Genau, so immer.
Mittellos. Nein. Genau.
Mittellos ideenreich.
Ja, genau.
Ja. Ja, wenn du sagst, du bist da so reingestolpert, ne? Also, wie ist das passiert?
Ach, also grundsätzlich kam das Interesse zu der Sache, das ging ja mit Corona los. Wir haben ein Auslandsjahr gemacht, dann kamen wir wieder, das können wir gleich im Anschluss ja auch nochmal ein bisschen erzählen. Und dann sind wir da mit angefangen mit dem Mühlenladen und mit dem Kleinverkauf. Dass dann einfach so aus der Not heraus, dass ganz viele Leute eben Kleinpackung haben wollten. Ja, so war so der erste Zugang quasi dazu. Und ja, daraus hat sich dann ein Interesse ergeben und das hat sich über die letzten Jahre auch stark gestärkt. Genau.
Ja. Also, dass Greta sehr geschäftstüchtig ist, das wissen wir jetzt ja durch den Briefbeschwerer schon. Das hat sich aber fortgesetzt. Also, ihr habt tatsächlich früh immer geguckt, okay, was kann man machen? Tatsächlich dann ja auch irgendwie selbst Verantwortung übernommen und sagt so, hier Taschengeld oder was auch immer, das bessere ich auf. Also wie sah das bei euch aus?
Ich glaube, meine Eltern haben das ganz gut gemacht. Wir haben also früh, sollten wir lernen, selber mit Geld umzugehen. Also zum Beispiel gab es bei uns in den Ferien, wo wir hingefahren sind, gab es immer so eine Art Zirkus. Und es war dann schon so, dass meine Schwester und ich übers Jahr das Geld für diese Zirkuswoche verdienen sollten. Also es waren dann immer 110 Euro für eine Zirkuswoche. Und dann haben wir uns das sozusagen irgendwie verdient oder erspart und haben das dann einmal im Jahr ausgegeben. Und ich glaube, solche Impulse helfen einem dann irgendwie, dass man halt eben damit haushaltet. Und dann war mir irgendwie immer selber wichtig, dass ich ja, mir die Sachen kaufen kann, die ich kaufen möchte oder die sinnvoll sind. Und habe dann halt auch früh in der Mühle angefangen zu helfen. Also Genau, ich habe dann, damals haben wir immer am Wochenende zum Beispiel mit einer Gruppe einmal komplett nochmal so eine Sonderschicht sozusagen gemacht und sauber gemacht. Da habe ich dann immer geholfen. Oder ich habe auch früher im ganz kleinen Stil immer angefangen, während der Schulzeit schon diese Kleinpackungen abzufüllen. Genau, und dann war es dann so, dass irgendwie ich auch selber nicht so gut mit Langeweile irgendwie umgehen kann. Also ich möchte auch irgendwie was zu tun haben. Dann waren wir im Urlaub und dann waren wir länger im Urlaub. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte hier gerne noch einen Ferienjob machen. Dann habe ich angefangen, Eis zu verkaufen
zum Beispiel. In deinem Urlaub?
Genau.
Wie alt bist du da gewesen?
Ja, wann darf man sowas denn machen?
Darfst du das hier sagen?
Wir würden auch den Namen des Unternehmens nicht nennen, das dich angestellt hat.
Ja, ich habe angefangen, zum Beispiel Eis zu verkaufen mit so einer Eisritscher. Das war auch richtig witzig, genau. Und Simon war dann mit im Urlaub und dann habe ich die Saison davor da Eis verkauft und habe ich gesagt, komm Simon, wir verkaufen beide Eis. Und dann haben wir beide zusammen Eis verkauft.
Genau.
Ich glaube, wir waren so die Eisverkäufer schlechthin für dieses Strandbistro, weil
wir waren deren kleine Goldhäschen.
Ja, genau. Wir haben wir haben die Rekordumsätze gemacht, weil wir sind dann, also alle anderen Eisverkäufer haben ihr Eis verkauft und sind dann wieder zurückgetrottet. Und die haben auch so keine Werbung für das Eis gemacht. Die haben nicht irgendwie gehupt oder so. Wir hatten dann so einen Hupensound. Dann hat Simon immer zwischendurch schon Nachschub geholt. Die anderen haben sich einfach nur ausverkauft oder sind nie ausverkauft gegangen,
absolut,
und sind wieder zurückgetrottet. Und wir haben dann auch gesagt, komm, wir erweitern das Sortiment.
Und haben dann da noch Erdnüsse und sowas. Das fanden die aber richtig gut. Also alle anderen durften dann immer nur so von einer Karte mit zwei Gerichten was essen. Und für uns gab es dann das große Smoker-Buffet.
Genau.
Nein, also das gab da schon entsprechend Wertschätzung.
Also wir haben es immer nie so damit zufrieden gegeben, einfach so wie alle anderen so ihren Tag durchzuziehen, weil uns das dann nicht erfüllt hat, sondern uns macht es dann Spaß, irgendwie weiterzudenken. Und wir haben dann auch sogar von dem Betreiber von dem Restaurant ein paar Wochen später noch so ein Messerset nach Hause geschickt bekommen.
Das war noch ein gutes Messer.
Ja, genau. Und dann meinte er schon so, man sieht den Unternehmergeist bei uns, hat er damals meinen Eltern nämlich gesagt.
Ja, der springt mich gerade auch an. Ich finde das krass. Du fährst irgendwo in Urlaub hin? Ach nee, also am Strand liegen ist nicht. Gib mir diese Eisbox. Und dann sehe ich nämlich, kenne ich mal als Kind nämlich auch noch, man liegt da am Strand. Und dann kommen diese armen Menschen durch diesen tiefen Sand bei 30 Grad in der Sonne mit dieser Eisbox. Das wart ihr. Und ihr hattet noch gute Laune
dabei.
Aber
wir hatten einen Akku. Also
das war so ein Gefährt mit einer Batterie, was man quasi so über den Sand schieben konnte. Genau.
Gut.
Also mit E-Antrieb. War keine Kühltruhe, die wir ziehen mussten. War auch ganz schön brutal.
Großartig. Dann habt ihr Abitur gemacht. Und dann habt ihr ja nochmal gesagt, dann nochmal ein bisschen andere Luft schnuppern. Ihr seid nach Südafrika.
Genau.
Wie kam das? Warum? Was habt ihr da gemacht?
Also ich glaube, dass das grundsätzlich daher kam, dass meine Mutter da mal 5 Jahre gelebt hat. Deswegen hatte ich da schon immer Interesse dran. Ich war einmal mit 12 Jahren schon mal da und wollte da unbedingt dann mein Auslandsjahr machen. Und dann haben wir hier in Deutschland vorher gearbeitet. Simon bei einem Unternehmen in Porta.
Genau.
Und ich habe bei einer Mühle in Hessen gearbeitet. Haben dann das Geld verdient. Wir haben sozusagen Work and Travel gemacht, dass wir hier gearbeitet haben und da das Geld ausgegeben haben. Weil ich glaube, es ist einfacher, also es war einfach in dem Fall viel einfacher, hier das Geld vorzuverdienen und da dann auszugeben.
Und da hatte man auch nach 3 Monaten genug für ein halbes Jahr. Also es ist so war quasi der Richtungsansatz.
Genau, und dann sind wir erstmal 2 Monate in Kapstadt gewesen und haben da einfach erstmal in so 2 Airbnbs gewohnt. Und das war so der Soft-Lounge unserer Reise. Und dann hat ein Bekannter von uns für uns da ein Auto gekauft, weil wir waren da gerade erst 18, für 2 18-Jährige für ein halbes Jahr ein Auto zu mieten, wäre halt...
Ja, da alleine mit dieser Jungfahrer-Zusatzgeschichte.
Das wäre zu teuer gewesen,
hat sich das nicht gelohnt. Und dann hat der ein Auto für uns gefunden, das war so ein alter Land Rover und der war gut ausgestattet, der hatte auch schon ein Dachzelt. Ja, aber was der leider auch hatte, waren einige Probleme. Also... führ das gerne mal weiter aus.
Also wir sind halt gestartet und haben erstmal so eine Probetour gemacht und auf dieser, also da sind wir eine Woche so ein bisschen rumgereist, weil wir dachten, okay, bevor wir jetzt irgendwie weiter nach Namibia fahren, machen wir erstmal eine kleine Testfahrt. Und da hat sich dann schon herausgestellt, dass es irgendwie geölt hat an Stellen, wo es nicht ölen sollte.
Ja.
Und das hätten wir halt schon ahnen sollen, okay, das Auto ist 20 Jahre alt oder so.
Was aber für sich erstmal... nichts heißen muss.
Ja, aber damals kannten wir den Spruch Never buy a Land Rover noch nicht und dachten halt, oh mein Gott, wir haben einen Land Rover, wir sind perfekt ausgestattet.
Adventure-Car.
Genau. Dann hatten wir noch so ein paar kleine Reparaturen, haben die beim Land Rover Discovery Center machen lassen und haben am Ende rausgefunden, dass die eigentlich gar nicht so viel repariert haben.
Genau, da standen dann Sachen auf der Rechnung drauf, die dann in der Realität leider nicht umgesetzt
wurden. Die haben sich einfach gefreut, ne? Ja, super, dann machen wir das komplett
Paket.
Also ich glaube, das wird uns heute auch nicht mehr passieren, aber nein, das war damals, das waren so erste Erfahrungen, aber das hat uns am Ende im Endeffekt auch wirklich geprägt, diese Zeit. Also wir sind dann weiter nach, also wir sind dann insgesamt durch, ja wie gesagt, Südafrika, Namibia, Botswana und Swasiland gefahren und hatten halt an den ungewöhnlichsten und schrecklichsten Orten immer Car-Breakdowns sozusagen. Ja. Also in der Wüste von Sossusvlei in Namibia war unser Wasserausgleichsbehälter kaputt.
Ja, da haben wir 2 Wochen verbracht, bis dann das Ersatzteil kam.
Oh.
Und also wie ich reihenweise, wir hatten einen Kabelbruch von der Kraftstoffpumpe in der Etosha. Auf einmal blieb unser Wagen dann da stehen. Wir wussten nicht, woran das liegt. Okay, Kraftstoffpumpe wahrscheinlich.
Im Nationalpark steigt man ja dann auch nicht so gerne aus zwischen irgendwelchen Löwen oder so.
Dann wurden wir dann notdürftig abgeschleppt und dann wurde das Auto dann auf so einem Campingplatz auf Ziegelsteine aufgebockt. Und dann wurde da der Kraftstoff entleert in Wäschewannen und dann wurde da geguckt, ob die Pumpe funktioniert. Die funktionierte und dann wurde das alles notdürftig gepflegt. Aber wie ich reihenweise solcher Sachen.
Also wir haben uns immer so vorgekämpft und haben halt überall viel mehr Zeit verbracht, als wir eigentlich wollten, weil wir einfach nicht, wir kamen faktisch nicht weiter. Also zum Beispiel standen wir in dieser Wüste auch mindestens eine Woche vor diesem Tor zum Eingang zum Nationalpark und konnten aber nicht rein, weil wir kein Auto hatten. Also wir haben die Sehenswürdigkeit nie gesehen und jeden Tag kamen neue Camper, haben eine Nacht übernachtet, haben sich die Sehenswürdigkeit angeguckt und sind wieder weggefahren. Und wir standen da halt. Und nach einer Woche haben uns einmal welche mitgenommen und uns das dann mal gezeigt.
Also ihr habt hinterher auch noch ein bisschen was von Afrika gesehen,
ja,
oder?
Wir haben permanent was gesehen.
Aber viele Werkstätten.
Aber genau, wir waren sehr viel mit Mechanikern und Hilfsmechanikern und Freiwilligen.
Hat man da nicht irgendwann den Punkt, wo man sagt, so, und an dieser Stelle, es soll nicht sein. Wir lassen das jetzt hier. Das ist mir viel zu stressig.
Wir sind da auch sehr unterschiedlich. Also wir haben verschiedene Punkte, wo der eine nervös wird und der andere wird bei den anderen Sachen nervös oder bleibt total cool in manchen Situationen. Und es gab schon so ein paar Punkte, wo wir dachten, es kann einfach nicht sein. Es ist einfach, alles ist gegen uns. Keiner möchte, dass wir hier durchfahren. Was ist los? Und wir haben auch so mit den Infos, also da haben wir so ein bisschen verteilt, wem wir was sagen können. Also meiner Mutter konnten wir jede Info sagen. Die meinte immer, ihr seid in Afrika, jeder wird euch helfen, ihr werdet da durchkommen, alles gut. Meinem Vater haben wir es dann schon ein bisschen selektierter mitgeteilt oder Simons Eltern auch.
Ja, die haben auch eine sparsame Version davon bekommen.
Ja. Dürfen die diesen Podcast hören oder wissen sie es bis heute nicht?
Doch, das ist alles klar kommuniziert.
Ja, wir haben davon aufgearbeitet irgendwann. Ja.
Nein, aber das waren wirklich Punkte. Dann haben wir uns da neue Reifen gekauft, also nur das Drumherum, ohne die Felge. Und dann haben wir uns die aufziehen lassen. Und dann hat er beim Aufziehen ja den inneren Metallkranz im Reifen beschädigt. Dann fuhren wir gerade 3 Kilometer aus dem Dorf raus. Und dann war der frisch gekaufte Reifen beschädigt und schon wieder platt.
Ich will gar nicht zu weit ausholen, aber wir kamen dann in das Dorf wieder rein. Und dann wollten wir da auch noch Geld abheben. Der Geldautomat war einfach leer. Das sind natürlich so Sachen, also da ist man mit Sachen konfrontiert, die erlebt man hier einfach nicht. Wir haben dann 3 Tage gewartet, bis der Geldautomat wieder aufgefüllt war. Ja. Und wir noch gebrauchte andere Ersatzreifen kaufen konnten. Also ja, diese ganze Anreihung an Sachen hat uns aber, glaube ich, auch, was so Stressresistenz angeht, schon geholfen. Also wir können auf jeden Fall jetzt mit aussichtslosen oder aussichtslos erscheinenden Situationen besser umgehen als vorher und hat uns auf jeden Fall auch ein Stück weit erwachsener gemacht. Also wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, dass wir das mit 18 gemacht haben, ist das schon, das ist schon eine verrückte Nummer, aber war für uns schon auch eine gute Zeit und sehr lehrreich.
War auch sehr schön, also ist auch eine klare Reiseempfehlung. Also
du konntest nebenbei Automechaniker, ne?
Ja, so ein bisschen, also hat auf jeden Fall das Interesse geweckt. Ja, nein, also ja.
Voll, ja.
Ja, und dann seid ihr zurückgekommen und wie kam dann so der Twist zu sagen, wir machen jetzt hier, wir steigen jetzt wirklich auch in den Familienladen ein, haben die große, weite Welt gesehen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr dann sagt, so, und jetzt, das ist unser Ding.
Soll ich anfangen?
Ja.
Also wir mussten etwas früher zurück als geplant, weil Corona kam. Also ich erinnere mich noch, dass es geregnet hat und wir waren in unserem Dachzelt und haben uns die Nachrichten angeguckt und dann kam, ja, okay, es gibt Lockdown, ein neues Virus, genau.
Ach so, das meinst du jetzt.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, genau, es gibt ein neues Virus und wir wissen alle noch nicht so richtig, was da auf uns zukommt, aber es wird empfohlen, dass man die Kontakte so möglich also so gut wie es geht einschränkt oder eben halt jetzt nicht mehr unbedingt reist oder so. Und wir haben dann halt so mit unseren Eltern halt beschlossen, dass es keinen Sinn mehr macht, jetzt die Reise fortzusetzen, weil wir auch nicht wussten, wie jetzt auch in Südafrika damit umgegangen wird. Und
ja, und da stand dann auch quasi ein Lockdown an, genau. Der dann schon so ein bisschen, ja.
Ernster wurde, genau. Ja. Und dann haben wir entschieden, okay, wir fahren jetzt statt die Garden-Route zu machen, die eigentlich jeder Tourist macht, die haben wir nie zusammen gesehen, genau. Fahren wir 500 Kilometer.
Das ist das letzte Stück gewesen, genau.
Genau, fahren wir 500 Kilometer straight nach Kapstadt und ja, fliegen zurück nach Hause. Und genau, als wir dann hier angekommen sind, war das irgendwie alles voll die verrückte Welt, weil es ganz anders gehandelt wurde als in Kapstadt.
Wann seid ihr wiedergekommen?
Im März 2020
dann. Also dann wirklich zum Lockdown hier wart ihr pünktlich wieder da.
Genau, ja. Wir sind den den letzten regulären Flieger haben wir genommen.
Ja, genau. Und danach gab es noch diese Regierungsrückführung. Und als wir dann, unsere Mütter haben uns abgeholt in Frankfurt. Als wir dann zurückgefahren sind, war die Autobahn noch komplett leer. Also.
Genau, es war total absurd. Und dann hatten meine Eltern mir vorher schon gesagt, ja, hier ist die Hölle los, hier sind total viele Leute am Mehl kaufen, wir wissen gar nicht, wie wir da hinterherkommen sollen. Unser Elektriker war dann zwischenzeitlich Parkwächter und hat dann die Leute irgendwie eingewiesen. Also da sind so verrückte Sachen passiert. Es hat zum Beispiel jemand angerufen und sagte, oder hat bei uns im Büro angerufen und gesagt, ja, ich brauche Mehl. Und leider hat die Person am Telefon nicht gefragt, wie viel Mehl die Person braucht und kam dann mit einem LKW aus Dortmund. Und wollte dann den ganzen LKW voll machen. Und solche absurden Sachen sind da halt passiert. Und dann haben wir halt einfach sofort angefangen mit zu helfen. Bis dato gab es halt nur so einen ganz kleinen Verkauf. Also man konnte so einzelne Tüten sich abfüllen lassen, teilweise live direkt, weil wir gar nicht Vorrat hatten. Und dann haben wir halt erstmal mit so einer Bierzelt-Garnitur angefangen, damit man irgendwie draußen die Leute bedienen kann. Und haben dann halt angefangen, den Mühlenladen also immer professioneller sozusagen auszubauen. Also das war dann zwischen Gap Year und Studienanfang, war das sozusagen so eine Zwischenzeit, in der Simon und ich dann einfach gesagt haben, komm, wenn jetzt irgendwie das Interesse so groß ist, jetzt bei uns direkt Mehl zu kaufen, dann lass uns das doch ein bisschen cooler machen, ein bisschen mehr ausgestalten, weil wir halt bis dato eigentlich, also das ist auch immer noch unser Hauptfokus, muss man auch einfach so sagen, aber bis dato halt ausschließlich Bäckerkundschaft geliefert haben.
Genau. Und dann haben wir das Sortiment erweitert, haben angefangen, Wiederverkäufer auch anzusprechen. Da hatten wir natürlich auch erstmal eine leichte Grundlage, dann, weil die ganzen Supermarktregale waren ja leer. Und dann bin ich einfach mal auf Supermarktbetreiber zugegangen und so kam dann auch quasi erstmal der Beginn mit regionalen Einzelhändlern.
Und wer kann mir jetzt erklären, warum wir alle so viel Mehl gebraucht haben?
Ja, das ist wahrscheinlich in den Schubladen
ja, das ist doch,
also in Deutschland verschwunden.
Das war eine ganz komische Kombi, ne? Mehl, Klopapier, Nudeln.
Ja, das stimmt. Ja.
So, also ja, das, verrückt.
Das wurde auch bei Welten nicht verwendet. Sondern,
nee, das glaube ich auch nicht.
Also kann ja fast nicht bei den Mengen, die man da rausgeschleppt hat. So, ihr habt also spontan begonnen. So, und ihr hattet ja auch noch Studium vor euch, das war geplant. War dann für euch klar, okay, wir machen das jetzt während Corona und während unsere Hilfe gebraucht wird und ja, das hat Spaß gemacht, aber jetzt kommt das Studium und wir legen das dann komplett auf Eis oder hattet ihr dann schon noch im Hinterkopf, irgendwie war das doch eine ganz coole Idee mit diesem Mühlenladen?
Ich glaube, wir haben uns da gar nicht so in dem Sinne Gedanken gemacht, das zu pausieren, sondern für uns war klar, okay, natürlich ist es klar, wenn man sich vornimmt, dass man studieren geht und einen Studienplatz hat, dass man das dann antritt, also zumindest aus unserer Perspektive. Und für uns war aber auch, glaube ich, klar, das weiterzumachen. Also es stand auch gar nicht zur Frage, ob man das jetzt wieder zurückstellt oder ob das wieder rückläufig ist. Es war auch unser Ziel, das weiter fortzuführen und zu erweitern, wie es das heute auch noch ist. Also das stand eigentlich gar nicht zur Diskussion, zu sagen, okay, wir machen das jetzt nicht. Also wir sind dann danach sind wir nach Hamburg gegangen und das ist jetzt ja auch keine enorme Distanz.
Ich glaube, das war so eine fließende Sache. Also Ich glaube, wir haben uns da nie aktiv für oder gegen entschieden.
Also
irgendwie, ich weiß nicht, dieses Studium stand fest, dass wir das auf jeden Fall machen. Und wir haben dann halt auch von da aus einfach irgendwie weitergemacht und hatten dann immer, wenn wir Zeit hatten, am Anfang waren wir noch ein bisschen mehr in Hamburg. Am Ende waren wir da auch sehr viel dann in Porta Westfalica und nicht in Hamburg. Haben das aber trotzdem gut nebenher gemacht, das Studium. Also würde ich jetzt mal so sagen, das hat trotzdem alles geklappt. Also wir waren jetzt nicht die vorbildlichen Studenten, die immer da waren, aber wir haben unsere Leistungen alle erbracht. Und
genau. Kommt ja auf den Output an am Ende.
Genau. Und Studienleben war eh nicht. Also es gab ja eben...
Genau, zu Corona war das auch alles im Endeffekt on ice. So.
Genau. Was habt ihr studiert?
Ich habe International Management studiert im Bachelor und International Business im Master.
Und ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert.
Das schon dann auch mit einem Blick auf euer Projekt vor Augen gemünzt? Oder gab es auch irgendwie, dass das eigentlich gar nichts mit dem Mühlenladen zu tun hatte? Man wusste, klar, das kann ich nicht verwenden. Das finde ich aber total interessant, das mache ich trotzdem.
Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich schon immer wirtschaftlich interessiert war und man damit ja auch einfach alle Möglichkeiten hat eigentlich. Also es ist ja ein super offenes Studium oder ein offener Studiengang, mit dem man ja am Ende alles Mögliche machen kann. Das war mir eigentlich wichtig. Und ja, ich hatte, glaube ich, im Hinterkopf schon immer, dass mich die Mühle interessiert.
Also bei mir war es grundsätzlich ähnlich wie bei dir, also dass man ein Interesse hat an betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Sachen. Ich habe in der Schulzeit immer mal Kleidung gekauft zum Beispiel, also so mit 14 oder so, bei eBay und habe die dann teurer wieder verkauft, auch mit Möbeln und so. Ähnliche Sachen, dass mich das schon immer interessiert hat und dass man unternehmerisch was macht, das stand für mich eigentlich fest. Und was es dann ist, hat sich dann, also bei mir zumindest, einfach aus der Sache heraus ergeben, was Spaß macht.
Ich glaube auch, das Projekt mit dem Mühlenladen war auch, also das hat ja auch am Anfang nicht gerade auf Begeisterung nur, also ist nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Also man hat schon gemerkt, dass so die Privatkunden das cool finden, dass wir jetzt sowas anbieten, aber jetzt so in der Familie oder im Unternehmen.
Auch innerbetrieblich, genau. Also das passte einfach gar nicht in die Abläufe.
Also bisher war es wirklich
so. Und das haben wir ja noch nie so gemacht.
Nee, genau so. Genau so. Also mein Vater war auch so, das ist ja so viel Arbeit, diese ganzen kleinen Tüten. Wieso machen wir nicht einfach weiter wie bisher? Also ist ja immer, ne, es ist ja schon so ein Generationskonflikt auch auf jeden Fall gewesen. Also wir haben dann viel auch diskutiert am Anfang und wir haben dann auch irgendwie immer mehr Platz vom Lager eingenommen und jetzt inzwischen, also wir gucken schon, dass wir irgendwie, also jeder Platz ist ausgenutzt. Wir sind da echt platztechnisch, haben wir viel eingenommen durch den Mühlenladen im Lager, würde ich sagen. Ja. Und
wir haben sowieso ein sehr, sehr, sehr kleines, kompaktes Betriebsgrundstück.
Genau. Also. Ich weiß auch nicht, ob da wirklich so dran geglaubt wurde, dass so ein Mühlenladen so erfolgreich sein kann, sondern ja, das war irgendwie einfach so ein fließender Übergang. Wir haben das einfach gemacht. Mein Vater hat uns da machen lassen. Hat manchmal schon so ein bisschen, ja, meint ihr, das macht wirklich Sinn? Aber das lief einfach so nebenher und war einfach neben dem Studium so unser Projekt, um das, was wir halt im Studium theoretisch lernen, praktisch anzuwenden. Und war halt für uns auch ein guter Einstieg, weil wir einfach so unseren eigenen Bereich im Unternehmen hatten, aber nicht den gleichen Bereich wie mein Vater hatten. Ich glaube, das war auch für uns hilfreich.
Ja, vor allem, man lernt halt dann wirklich das, was Reda gerade schon gesagt hat, halt die Theorie in die Praxis zu übersetzen. Und wenn man dann das erste Mal eine Kalkulation macht oder das erste Mal so quasi auf Kaltakquise Kunden sucht, dann wird man mit jeglichen Herausforderungen konfrontiert. Oder auch, wenn man die ersten Mitarbeitenden dann für diesen Zweig hat, das war auch absolut unsere volle Verantwortung, dann weiß man auch, was das bedeutet, also ganz klar, und welche Herausforderungen das birgt. Und das war schon sehr, sehr lehrreich. Also, weil das sind ganz, ganz klare Gehversuche, auch Fehler, wo wir wissen, okay, das haben wir vor 2 Jahren, sind wir das falsch angegangen, wo wir heute ganz klar wissen, okay, das war nicht richtig, wie wir das damals gemacht haben. Das sind super wichtige Gehversuche. Mhm. Also, genau.
Wir sind ein bisschen abgeschwichen.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde es ja cool, dass Fehler nichts Schlimmes ist, über die man nicht spricht, sondern sagt, eigentlich cool, dass es passiert ist, ne? Weil dadurch konnten wir uns dann weiter optimieren und so. Ich stelle mir das ein bisschen witzig vor, ne? Also ihr sitzt da in Hamburg und ich weiß ja von dir, dass du teilweise auch in Kopenhagen gewesen bist und von da dann auch noch Newsletter für den Mühlenladen geschrieben hast während des Studiums. Und dann unterhält man sich so mit Kommilitonen und sagt man, ja, weil ich mache einen Mühlenladen. Ja. Das klingt ja erstmal, nicht falsch verstehen, super altbacken.
Das stimmt,
so, ja. Ne? Jetzt die Leute, die es hören, ihr seht leider die beiden nicht. Vor mir sitzt so ein super dynamisches Duo, ne? Wo ich, keine Ahnung, ich würde den von den Proteinpulver oder irgendwas kaufen, ja, oder Designermöbel und dann machen wir diesen Mühlenladen mit dem Mehl. Das ist ein total spannender Kontrast. Habt ihr da irgendwie Reaktionen mal so gehabt von euren Kommilitonen oder was nur so, Mühle ist hip?
Also ich muss sagen, im Bachelor haben wir das, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es verheimlicht haben, aber wir haben es einfach nicht erwähnt so richtig. Also
der Laden, dessen Name nicht genannt werden darf, oder was war das denn?
Wir haben einfach gar nicht, also ich weiß nicht, wir haben einfach gedacht, wir gucken jetzt erstmal, wie sich das Ganze entwickelt.
Ja, und ob das was von Dauer ist, glaube ich. Ne?
Genau, und haben das eigentlich, also ich glaube, dass die meisten Kommilitonen gar nicht wussten, dass wir das nebenher machen.
Ja.
Was manchmal ein bisschen komischer, weil die halt diese Doppelbelastung, die man ja schon dann auch hat, irgendwie vielleicht gar nicht, also ja, gar nicht wahrgenommen haben. Im Master konnten wir es dann einfach gar nicht mehr vermeiden. Also man muss schon sagen, wenn wir dann unsere Präsenztermine hatten, dann sind wir halt teilweise dauerhaft aus der Vorlesung rausgegangen, weil jemand angerufen hat. Oder also wir können eigentlich keine Vorlesung mehr durchgehend verfolgen, weil halt irgendwas zwischendurch immer ist. Oder es ist ja auch, also mit so einem Betrieb gehen ja ständig Probleme einher. Also wir rennen dann ständig raus oder so oder sind halt auch mal gestresst. Und da waren die Reaktionen eigentlich durchweg positiv. Also die waren schon ein bisschen erstaunt.
Es ist ja, auch, es ist ja auch arg nischig, muss man ja sagen. Ja. Wenn man dazu keinen Bezug hat, den hatte ich ja, bevor ich dich jetzt kennengelernt habe, hatte ich den ja auch nicht. Und dann ist man ja auch überhaupt nicht damit konfrontiert, okay, was steckt denn eigentlich hinter dem Produkt Mehl? Und, und auch, das ist ja ein ganz langer Prozess, der dazwischen ist. Also in der Herstellung ist ja quasi die Schnittstelle von der Landwirtschaft bis zur Verarbeitung hin im Bäckereihandwerk oder in der Industrie. Da kennt man sich eigentlich ja gar nicht mit aus. Und dadurch, also viele fanden das eigentlich sehr interessant, würde ich mal sagen. Aber es ist schon arg nischig.
Aber vielen Dank übrigens also für diesen Design, also dass wir Designermöbel verkaufen können.
Das wäre nett.
Sehr nett.
Genau. Ne? Also, das wäre jetzt so.
Wir haben das versucht auch schön zu machen. Das muss man halt auch dazu sagen. Also, ab dem Punkt, wo wir das dann erzählt haben oder es einfach irgendwie ja nicht mehr zu verheimlichen war, so ungefähr. Weil man weiß ja nie, wie so Kommilitonen irgendwie auch, also das ist ja einfach. Der ist eine andere Welt, ne? Die haben keinen Bezug dazu, wie du es gerade schon sagst. Also manche dachten auch, dass Müllerei was mit Müll zu tun hat. Also, ne? Das ist so ein bisschen, das ist so der Punkt, womit man da anfängt, das zu erklären. Wir haben das dann schon versucht, schön zu machen. Also ich habe schon so eine Affinität für Design, Simon auch vor allem. Wir haben einen Instagram-Account inzwischen, wir haben die Website halt einmal komplett neu gemacht und wollen halt auch irgendwie so diesen Mix aus qualitativen Produkten, Genuss, Design, das ist halt irgendwie auch so voll unsere Leidenschaft und haben wir halt da auch versucht einfließen zu lassen. Und ich habe dann einfach den Instagram-Account gezeigt und dann haben die sich das so selber angeguckt, folgen uns da jetzt und ja, dann war das auch erklärt, würde ich sagen.
An dieser Stelle, den verlinken wir dann auch mal, den Instagram-Account, damit ihr auch mal schauen könnt. Ja, ich finde das total spannend. Also ihr hebt ja irgendwie so Tradition auf ein anderes Level, weil ihr es eben mit Moderne verbindet, ne? Weil ihr einfach super modern unterwegs seid, auch einen ganz anderen Spirit damit reinbringt, als er dann wahrscheinlich vorher mal bei anderen Generationen gewesen ist. Ihr legt auch einen großen Wert auf Regionalität bei eurem Mühlenladen. Ist das der Hauptbestandteil eures Geschäftsmodells?
Ja, genau. Also ich glaube, dass man hier nochmal so ein bisschen unterscheiden muss oder aufzeigen muss, wie die Portermühle aufgeteilt ist. Also die Firma, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, also die Mühlenladen, das ist sozusagen unsere Regionalfirma. Da beliefern wir das regionale Bäckerhandwerk mit und eben, das ist eigentlich der Hauptfokus der Mühlenladen und der Online-Shop, den es ja inzwischen auch gibt. Und dann gibt es noch die Portermühle GmbH und KKG und da ist eben der Hauptfokus die Belieferung der Bäckerindustrie, Backmittelindustrie auch. Und ich glaube, Regionalität, wenn man es jetzt mal von der Größenordnung und von dem, was man verarbeitet, hergeht, ist vor allem bei uns, was die Versorgung angeht. Also wir versuchen uns möglichst regional zu versorgen, die Rohstoffe hier möglichst nah zu beziehen.
Ja, also sprich aus der Landwirtschaft oder mit regionalen Genossenschaften und Landhändlern. Also das ist natürlich unser Fokus und das gelingt uns auch.
Und dann die Regionalität, die man bei uns im Laden als Endkunde sozusagen oder als Verbraucher sieht, ist einfach, ja, einfach unsere Produkte zum einen. Aber wir haben ja auch unseren Laden erweitert durch weitere Produkte von anderen Herstellern. Und da versuchen wir auch, regionale Produzenten aus der Region eben darzustellen. Also zum Beispiel Höfe mit Chips, mit Apfelsaft, mit Gewürzen, genau. Also das sind so die Arten oder die Kontaktpunkte zur Regionalität bei uns.
Ja, aber viel, was wir bei uns im Laden haben, sind auch Sachen, die uns privat gut gefallen haben und Manufakturen und Hersteller, die wir kennengelernt haben in den letzten Jahren, von denen wir überzeugt sind und Produkte, von denen wir überzeugt sind. Und das ist eigentlich bei uns im Laden so das, woraus er dann am Ende besteht.
Ja.
Wenn ihr so verhandelt mit Genossenschaften, mit Großbäckereien, ist euer Alter Vor- oder Nachteil?
Ja, also das Alter hat eigentlich gar keine so große Rolle gespielt, weil es so war, dass Gretas Papa, also Karl, hatte Mitte 24 einen Schlaganfall und ist dann erstmal von einem auf den anderen Tag ausgefallen. Und dann sind wir in das große Geschäft quasi, Greta hat ja eben schon mal diese Zweigliederung angesprochen, eingestiegen. Und das war erstmal so ein bisschen aus der Not heraus, dadurch, dass Karl ausgefallen ist. Und dadurch wurde das eigentlich nie in Frage gestellt, ob wir jetzt so jung sind dafür, sondern wurde direkt im Ganzen akzeptiert und wurde auch bis jetzt nicht in Frage gestellt.
Wahrscheinlich eher so cool, dass ihr es macht, ne? Dann in der Situation.
Genau, ja. Also ich glaube, da war auch einfach eine, also ich würde sagen, dass auch Dankbarkeit mit reingespielt hat, weil wir haben das Ganze halt schon am Laufen gehalten. Also man muss sich vorstellen, wir haben halt bis zu dem Zeitpunkt uns hauptsächlich mit dem Mühlenladen beschäftigt, neben dem Studium. Dann hatten wir Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt Semesterferien, muss man auch sagen. Wir waren gerade mit dem Bachelor fertig, hatten die Zusage für den Master. Und mein Vater hatte dann nach einem Event, wir haben so unser erstes Event für den Mühlenland veranstaltet. Ich glaube, es war ein bisschen, wir wurden überrannt und waren ausverkauft und es war ein bisschen viel, würde ich sagen. Ja, da war dann eben dieser Schlaganfall an einem Sonntag und ja. Wir haben dann halt einfach uns so überlegt, ja okay, wir machen dann wohl Montag weiter, weil wer macht's denn sonst? Also so war das. Es war einfach von heute auf morgen und hatten eben mit diesem ja, Großkundengeschäft bis dahin zwar zu tun, aber es war einfach nicht unser Fokus, sondern wir hatten wirklich unseren Bereich Direktvermarktung, Marke aufbauen, Mühlenladen und mein Vater hat bis dahin halt als Geschäftsführer das Großkundengeschäft komplett alleine gemacht und ja, ich glaube, da hatten dann viele einfach auch gar keine andere Wahl, als jetzt einfach das zu akzeptieren, dass wir das jetzt machen und ich muss auch sagen, wir haben da wirklich keine wirklichen Zweifel gehabt. Also ich bin da auch total dankbar für unser Team. Also unsere Mitarbeitenden haben das alle mitgetragen.
Auch von der Seite hat das keiner in Frage gestellt. Nee. Also der Vorteil ist, denke ich mal, aus der Situation oder in der Situation gewesen, dass wir schon da waren, dass wir die Mitarbeitenden kannten und dass wir auch ein Vertrauens- oder ein vertrautes Verhältnis hatten. Und auch, dass wir Kontakt zu den Kunden hatten und dass wir die Kunden kannten. Dadurch war das keine, ja, zu fremde Situation.
Genau.
Ja. Aber natürlich war das erstmal absolut der Sprung ins kalte Wasser.
Ja, das stimmt.
Wo seht ihr euch denn so in 5 bis 10 Jahren nach dem Sprung ins kalte Wasser? Der hat ja funktioniert.
Also ich würde das auch hier zweigeteilt sehen. Also in unserem Großkundenbereich würde ich sagen, investieren wir schon jetzt in Qualität. Wir möchten, also die Kundenanforderungen werden natürlich immer strenger, was natürlich auch seinen Sinn hat. Wir möchten ja qualitativ hochwertige Produkte weiterhin liefern, sichere Produkte. Das ist auf jeden Fall auf der Seite unser Fokus, dass wir da einfach weiterhin ein zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden bleiben. Und was den Mühlenladen betrifft, da sprudeln wir so ein bisschen vor Ideen. Also da haben wir viel vor. Wir sehen, dass es einfach wirklich, ja, kontinuierlich wächst. Wir sehen, dass die Leute da Lust drauf haben und auch Interesse haben und manchmal ist es auch total verrückt, wenn man sich jetzt auch mal den Online-Shop ansieht, dass da Leute aus München beispielsweise Mehl bei uns bestellen. Also ich weiß noch, meine Eltern meinten schon so, niemand wird irgendwo aus Norddeutschland oder aus Süddeutschland oder so Mehl bei euch bestellen, aber doch, da hatten wir recht. Also das hat sich richtig gut etabliert. Und wir haben, was den Mühlenladen angeht, vor, den zu vergrößern, möchten den in einen landwirtschaftlichen Hof bauen, dass man einfach ein cooleres und schöneres Einkaufserlebnis hat und planen dann auch ein Mehlmuseum anzugliedern. Man kennt ja so ein bisschen, vor allem auch hier aus der Region, ich meine Mühlenkreis, ist ja eigentlich die perfekte Region dafür, um Mühlen zu kennen, aber man kennt da natürlich als Kind vor allem auch viel mehr die Museumsmühlen. Man hat vielleicht mal irgendwie so einen Mühlentag mitgemacht und ist mal ein paar Mühlen abgefahren, aber es sind natürlich eben diese alten Showmühlen, wo eben noch nicht mehr richtig produziert wird. Und wir möchten vor allem den Kindern und Jugendlichen das ein bisschen näher bringen, ja, woher überhaupt Getreide kommt, wie Getreide wächst, wie man daraus Mehl produziert, dass ja Mehl nicht im Supermarkt wächst und dass es auch nicht nur den Typen 405 gibt. Das dann noch mit einer Sauerteigbäckerei, so einer kleinen Mikrobäckerei abschließen. Also so eine kleine Bäckerei, wo wir mal so eventmäßig backen, Backkurse veranstalten, Workshops.
Genau, dass man da einfach so einen Raum schafft, um das einfach mal auch anbieten zu können, weil auch da ist die Nachfrage stark und das wollen wir halt entsprechend nutzen für auf jeden Fall für Privatkunden als auch für Gewerbekunden, um dann da wirklich Produktneuheiten vorzustellen und Events zu veranstalten.
Und wir haben da auch so ein bisschen an uns selber gedacht. Also wir sind ja aus Hamburg wieder zurück nach Porto Westfalica gezogen. Ich muss sagen, als ich damals mit dem Abi fertig war, habe ich gedacht, ich werde in eine Großstadt ziehen und werde nie wieder hier zurückkommen. Das habe ich wirklich lange gedacht.
Bitte.
Aber man kann ja auch selber dazu beitragen, dass so ein Kreis Spaß macht. Und wir sehen da halt auch irgendwie einen coolen Freizeitaspekt. Also ja, dieses qualitative Einkaufen, dieses die Produzenten dahinter sehen, das macht einfach unseren Kunden Spaß, das macht uns Spaß. Und da einen Raum zu schaffen, wo man irgendwie Genuss, Design, coole Produkte und auch das Handwerk verbinden kann, das ist irgendwie so unsere Idee dahinter. Und da denke ich halt auch ganz viel an meine Zeit in Kopenhagen zurück, wo die Dänen mir gezeigt haben, dass ein Brötchen mit Käse und Butter sehr lecker sein kann, wenn es aus guten Zutaten besteht. Und Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
Gibt es in diesem Ganzen, was ihr vorhabt, das klingt furchtbar viel, gibt es irgendwas, wo ihr noch so einen kleinen Ausgleich für privat habt oder steht das jetzt erstmal hinten an?
Ja, da arbeiten wir auch auf jeden Fall dran.
Das sind die Pläne für die nächsten 5 bis 10 Jahre, ne? Ich hab's geahnt.
Also sportlich sieht es schlecht aus, aber da, ja, da müssen wir auch was tun.
Kurzum muss da was passieren, ja.
Ja, also wir haben schon Interessen, so feste Hobbys, wo man jeden Tag, jede Woche zur gleichen Zeit irgendwie in einer Mannschaft oder so zur Verfügung stehen muss. Das geht jetzt einfach gerade noch nicht.
Ja.
Mal gucken. Also ja, aber wir schaffen das schon. Also wir nehmen uns schon bewusst auch, wie sagt man immer so schön, Quality Time und machen da irgendwie nette Dinge, genau.
Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass da irgendwas schief gehen könnte. Also nein, wirklich. So ein cooles Match, wie ihr hier erzählt, was ihr tut, wie ihr wirkt. Ich bin super gespannt, wie es mit der Portermühle da weitergeht.
Danke.
Haltet uns gerne auf dem Laufenden, ja?
Ja.
Also wir packen euch alle Infos zur Portermühle, zum Mühlenladen hiermit auf unsere Insta-Seite vom Überlandflieger. Schaut rein, guckt am besten mal rein in den Mühlenladen. Ja, erlebt Greta und Simon mal selbst. Das ist wirklich ein großes Highlight, muss ich sagen. Also,
ist ja voll nett, oh Gott.
Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute so cool meine Gäste wart, uns einen kleinen Einblick mal in euer Leben und eure Erlebnisse gesteckt hat. Ich hänge immer noch am Eisverkauf, muss ich sagen. Das finde ich ganz großartig. Muss ich meinen Söhnen zu Hause mal erzählen.
Vielleicht das ist ein super Ferienjob.
Ja, vielleicht haben die noch keine Pläne, wenn wir im Sommer wegfahren. Also, ganz, ganz lieben Dank euch beiden.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht.
Das freut mich und ich hoffe, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Und dann schaltet auf jeden Fall wieder ein bei der nächsten Folge vom Überlandflieger. Tschüss.
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 Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.